Wir stehen noch unter dem Eindruck auch des vergangenen Donnerstags. Es war für mich selber bewegend, wie am Abend, als wir heimfuhren, die ersten Regentropfen fielen und wir dort diesen wunderbaren Sonnenschein hatten und wie in der Hitze des Tages plötzlich am Mittag die Wolken aufzogen und ein Stück der stechenden Hitze nahmen. Ich meinte, wir sollten zuerst ein Loblied singen heute. 233, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, die ersten drei Verse. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort, so spricht der Herr, ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Du, unser großer Herr, unser lieber Vater, du gibst uns Zeichen deiner Größe und deiner Macht. Und wir erschrecken darüber, dass wir oft so wenig dir trauen und so wenig oft deinem Wort folgen. Herr, wir sprechen es jetzt vor dir aus, dass das Schuld ist, dass wir unser Leben so oft vor dir verstecken, dass wir unsere eigenen Wege gehen und uns nicht von dir führen lassen, dass wir in unseren Schwierigkeiten und Auswegslosigkeiten nicht bei dir Hilfe suchen. Und wir danken dir, dass wir heute jetzt mit dir reden dürfen und dass du mit uns reden willst. Wir bitten dich, gib du heute unserem Leben wieder diese Richtung, die wir brauchen, auf dieses eine Ziel hin, dass alles wertvoll und wichtig wird, was wir tun und machen, und dass uns vor allem das groß wird, was du uns bringen willst, und deine Berufung deutlich wird, mit der du uns wieder hineinsendest in die Welt. Herr, gib uns jetzt heute dein Wort für jeden von uns, so wie er es braucht. Und so wollen wir dir auch in der Stille all das sagen, was jeden einzelnen von uns jetzt beschäftigt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Paulus spricht in 2. Korinther 4 von seinem Amt als Apostel, als Prediger des Evangeliums. Darum, weil wir ein solches Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schandbare Heimlichkeit. Also er meint jetzt das natürlich in Verbindung mit dem Evangelium. Wir machen kein Versteckspiel mit der Sache, die wir zu vertreten haben. Wir gehen nicht mit List um. Wir arbeiten nicht mit Tricks bei der Verkündigung des Evangeliums. Fälschen auch nicht Gottes Wort. Vielmehr weisen wir durch Offenbarung der Wahrheit uns aus vor aller Menschen Gewissen im Angesicht Gottes. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir singen die ersten drei Verse vom Lied 496. Wir haben jetzt an den Sonntagen bis in die Ferien hinein keine Predigtreihe mehr. Wir sind also an den Predigttexten, über die heute überall in Württemberg, ja in Deutschland, gepredigt wird. Matthäus 10, Vers 16 bis 20. Im Anhang unseres Gesangbuchs in der dritten Reihe, der erste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Matthäus 10, 16 bis 20. Und da sagt Jesus, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen. Denn sie werden euch überantworten, den Gerichten, und werden euch geißeln in ihren Synagogen, und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorget nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Herr, bewahre uns davor, dass wir in eigener Kraft reden, dass nicht dein Geist durch uns spricht. Amen. Ich las neulich von einer kühnen, mutigen Frau namens Naomi Clinton. Auf der Bundesstraße 20 im Staate Georgia in den Vereinigten Staaten kam sie mit ihrem Wagen direkt an eine Unfallstelle, wo zwei Lastwagen zusammengestoßen waren. Der eine hatte Benzinfässer geladen, ein Teil war ausgelaufen und die Autos brannten lichterloh, 3 Meter hohe Flammen. Eine große schwarze Rauchwolke hing über der Unfallstelle. Es kamen noch ein paar andere Autofahrer dazu. Die Männer standen herum, sie probierten einiges, es hat keinen Wert, es ist nichts mehr zu retten. Da stürzt sich diese Frau in die Flammenglut hinein und zieht selber schwer verletzt einen halbtoten LKW-Fahrer aus diesen Flammen heraus. Es hat in Amerika ein ziemliches Aufsehen gegeben und es wurde auch hier in Deutschland diese Geschichte dieser mutigen Frau weitererzählt, die dann nach allem nur sagte, trotz ihrer verunstalteten Hände und die Brandwunden, die sie nun hat, es hat sich doch gelohnt, einen Menschen zu retten. Das Leben ist doch das Kostbarste, was es gibt. Und das Leben ist tatsächlich etwas ganz Großes, Kostbares. Das wissen ja die, bei denen der Arzt es ihnen offenbart hat, dass sie nicht mehr lange leben werden, dass sie eine unheilbare Krankheit haben. Die würden ja das Letzte hergeben, wenn sie noch ein Jahr leben könnten. Das Leben ist das Größte. Ich habe noch nie einen getroffen, der protestiert hat, wenn man eine große Rettungsaktion macht. Man liest das ja auch als in der Zeitung, wenn etwa in Athen ein Junge von der Schlange gebissen wird. Und dann sucht man jetzt dieses Serum und dann findet man es vielleicht in London. Und dann wird das wie in einer Stafette mit Flugzeugen weitertransportiert. Kein Mensch redet von den Kosten. Zum Schluss übernimmt es noch einen Streifenwagen und fährt es mit Blaulicht weiter, nur um einem Jungen das Leben zu retten. So werden in unserer Welt Werte gesetzt. Das Leben ist doch das Allergrößte, was es geben kann. Die schwierigsten chirurgischen Eingriffe werden gewagt, nur um einem Menschen noch ein paar Jahre Leben zu schaffen. Ich möchte heute darüber predigen, Menschen müssen leben. Das ist richtig, das ist wichtig. Mein erster Punkt, wir tragen dafür die Verantwortung. Wir tragen dafür die Verantwortung. Manche Nichtchristen regen sich immer wieder über Christen auf und ich habe Verständnis dafür, die sagen, die Christen spielen sich für uns wie so Vormünder auf. Da protestieren sie gegen die Freizügigkeit in den Kinos und gegen die Moral und gegen das Strafgesetzbuch. Und lass doch uns mal unser Leben gestalten. Die Christen mischen sich immer bei uns ein. Ich glaube, auch von der Seite kann man nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Es geht ja um was anderes, was man nur von der anderen Seite her begreifen kann. Wir tragen Verantwortung für das Leben der Menschen. Wer von uns wird sich nicht einsetzen, wenn er weiß, dass da draußen an einer Straße eine gefährliche Kurve ist, wo jeden Monat 2 Autofahrer in die Todesfalle rasen? Wer würde sich nicht einsetzen, dass die Kurve begradigt wird? Wer von uns bemüht sich nicht, eine möglichst gesunde Ernährung zu finden, um des Lebens willen? Aber gerade wir wissen doch, dass das irdische Leben noch nicht das allerletzte und allerhöchste Gut ist. Wir haben doch Menschen getroffen, die dem Tod in die Augen geschaut haben und doch das Leben hatten. Die von dieser Welt geschieden sind und so gefüllt waren in der Freude, dass jetzt das Leben weitergeht mit Gott, in der ganzen Fülle und Freude, auch nach dieser Schwelle des Todes, dass das doch für uns nicht alles sein kann. Natürlich werden wir uns einsetzen um das irdische Leben, aber wenn man sich schon um das irdische Leben so müht, wie viel mehr müssen wir uns mühen, dass Menschen die ganze Freude eines Lebens heute schon haben, das einmal auch in der Todesschwelle nicht endet. Und einen solchen Auftrag haben nun einmal wir als Christen. Da hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ich sende euch. Es könnte keiner von uns auf die Idee kommen, dass wir den klügsten Menschen unserer Welt, den bedeutenden Gestalten, die hier leben, den großen Politikern, die so viel Durchblick haben, den großen Wirtschaftsführern, dass wir als kleine Christenleute denen noch etwas Wichtiges sagen müssen. Wir können sie sicher nicht belehren in ihren wirtschaftspolitischen Ansichten, davon verstehen wir zu wenig. Und vielleicht verstehen wir auch zu wenig vom politischen Geschäft. Wir haben ja nur unseren kleinen Horizont, wir haben nur unsere Berufsausbildung. Aber was wir Christen ihnen sagen müssen, dass wir ihnen das mitteilen können, dass es ein Leben gibt und dass sie in dieser Welt das Leben finden können. Wir müssen ihnen sagen, nein, Arbeit, das ist noch nicht das Leben. Auch wenn es ein Stück unserer Aktivität erfüllen kann. Es gibt mehr und der Mensch sucht mehr. Jesus sagt, ich sende euch. Wir tragen Verantwortung für alle Menschen in dieser Welt. Woher sollen Menschen denn sonst das Leben finden, wenn wir es ihnen nicht sagen? Jesus hat so genau die Not der Menschen gekannt und das hat ihn hergetrieben in diese Welt hinein, weil er spürt, wie Menschen in der Angst leben. Ich hatte noch so 2 reiche Tage zusammen mit Festo Kiwenscher und wir sprachen über so manches, was uns bewegt in den Fragen der Verkündigung. Und es hat mir einmal Eindruck gemacht, wie er sagte, er meine, dass heute das Wichtigste wäre in der Verkündigung und dass sich daran das Christsein eigentlich heute zeigt, dass ein Mensch keine Furcht mehr hat. Dass die Nichtchristen unserer Tage das überhaupt nicht verstehen könnten, wenn ein Mensch keine Angst mehr hat. Ob vor der Verfolgung oder ob vor der Krankheit oder vor dem Sterben. Das ist Leben. Ohne Angst frei sein, sich freuen können an den Möglichkeiten dieses Tages, den Jesus mir schenkt. Und das will er Menschen geben und das kennen Menschen um uns her, nicht andere. Die sind in ihrem ganzen Leben gejagt von ihrer Schuld der Vergangenheit und letztlich, obwohl sie nie darüber sprechen, sie sind immer wieder von diesem Schatten verfolgt. Und wir dürfen ihnen das Leben zusprechen und ihnen im Namen Jesus Sünden vergeben. Wir tragen dafür Verantwortung, weil Jesus uns sendet, dass wir Menschen das Leben bringen. Ich sende euch. Ein zweites. Wir sind dafür nicht gerüstet. Wir sind dafür nicht gerüstet. Jesus sagt, wenn ihr hinauszieht und zu Menschen kommt, da geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Die Menschen werden ganz gereizt reagieren. Sie werden euch anklagen, sie werden euch vor Gerichte ziehen, sie werden euch verdächtigen, sie werden euch geißeln. Werden sie sagen, also ich verstehe nicht, was da gemeint ist. Ich habe heute Morgen die Sendung Orientierung, habe ich nur auf Band laufen lassen. Ich habe gedacht, das möchte ich vor der Predigt gar nicht hören, was da alles über den Gemeindetag gesprochen wird. Ich weiß nicht, warum die alle so gereizt reagieren. Ich weiß nicht, warum plötzlich Zeitungen schreiben, als sei das Unheil auf der Welt ausgebrochen, weil ein Gemeindetag war. Warum eigentlich empören sich Menschen? Wir erlebten das bis hinein in die christlichen Kreise unserer Stadt, dass eine Unruhe ausbricht, wenn junge Leute eine Jugendevangelisation auf dem Schillerplatz machen wollen, dass man sich distanziert, dass man sich abgrenzt, dass man damit nichts zu tun haben will. Warum liegt denn in uns selber das drin, dass man diesem Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, so distanziert gegenübersteht? Wir wollen doch jetzt nicht auf andere zeigen. Versagen wir nicht als Gemeinde fortwährend daran? Spüren denn die Menschen um uns her wirklich, was wir ihnen bringen wollen, dass wir ihnen das Leben bringen wollen? Haben denn die Menschen um uns her dieses Zeugnis von uns überhaupt gehört? Wir sind doch feige Leute. Wir sind dem Auftrag ungehorsam. Nur aus Angst vor den Menschen. Jesus sagt, vor den Menschen kann man Angst haben. Es wäre eine schlechte Weise, wenn wir unseren Dienst ausschließlich an den Menschen anpassen und an das, was er von uns haben will, wenn wir uns nur daran orientieren, was die Leute von uns haben wollen und wie sie nun unsere Verkündigung haben wollen. Jesus sendet uns wie Schafe mitten unter Wölfe, und das Erste an diesem Bild ist ja einmal, dass Schafe wehrlos sind und dass Schafe nichts ausrichten. Ein Schaf kann dastehen und blöken, und die Wölfe stehen ihm gegenüber. Ein Schaf kann sich mit einem Wolf nicht in einen Kampf einlassen. Vor ein paar Tagen kam einer unserer jungen Leute aus seiner Schule und brachte ein Blatt Papier mit, das er vom schwarzen Brett abgelöst hat. Und da war ihre Gebetszelle verhöhnt und verspottet worden. Und der junge Mann sagte, es wäre mir alles ganz gleich, ich könnte Spott tragen, wenn es nicht voll von Lügen und gemeinen Entstellungen wäre. Und ich spürte, wie da in einem jungen Mann etwas gekocht hat, der jetzt nur für einen Augenblick einmal die Erlaubnis haben wollte, Wolf zu sein, um so einem Burschen nur das Kreuz so auszurenken, dass er 3 Tage nicht mehr sitzen kann. Ich dachte, darf ich nicht einmal, sondern Klassenkamerad, ich weiß doch, wer es war, darf ich nicht einmal reden? Nein, du darfst nicht. Weil uns Jesus als Lämmer sendet in die Welt nur mit dem Wort der Liebe. Weil es um das Leben der Menschen geht und wir Verantwortung für sie tragen. Wehrlos und schwach. Und darum hat der Apostel Paulus gesagt, wir brauchen keine Tricks, um den Menschen das Leben zu bringen, und wir brauchen keine Heimlichkeit, und wir brauchen das nicht zu verdecken, sondern wir werden es sagen, und wir werden mit Ehren darin untergehen und verhöhnt und verlacht werden. Aber das Wort muss gesagt werden. Wir müssen das Zeugnis ihnen bringen. Haben wir nicht schon längst kapituliert vor unseren Freunden, vor unseren Kollegen und vor unseren Familienmitgliedern? Oder sagen wir ihnen noch, was es bedeutet und was es in unserem Leben gebracht hat, als wir von Jesus die Vergebung empfingen? Als uns Jesus rief, dass wir anderen Menschen sagen, nein, wir sind nicht besser als du. Nur das eine, dass wir die Liebe Jesu haben und dass uns das Geborgenheit gibt. Zeugnis des Lebens zu bringen, was die anderen dazu sagen. Die Reaktion ist doch sogleich, Menschen müssen das Leben finden. Was setzen wir ein, damit Menschen vor dem Verkehrstod bewahrt werden? Was tun wir eigentlich, dass Menschen ewiges Leben heute finden? Man wird euch vor Fürsten und vor Könige führen um meinetwillen. Man wird euch durch die Zeitungen schmieren. Das ist doch gut. Dann werden Menschen das hören, dass es welche gibt, die eine Botschaft haben, die nicht von dieser Welt ist. Lass doch das stehen. Und noch ein letztes. Und doch geschieht das Wunder. Das erste war, wir tragen Verantwortung. Das Gesamtthema Menschen müssen leben. Wir tragen Verantwortung für das Leben der Menschen. Und das zweite, wir sind dafür schlecht gerüstet. Wir haben nur sein Wort. Und das dritte, und doch geschieht das Wunder. Das Wunder geschieht, dass der Geist Gottes durch uns redet. Sie wissen sicher, dass das Predigen mir sehr schwer fällt und jeder Besuch. Schwätzen können wir alle, aber ob der Geist Gottes durch uns redet, das ist bei jedem von uns die gleiche große Not. Und ich habe nur Angst davor, dass wir irgendwo einen Dienst machen könnten, bei dem uns nicht bange ist, ob Gottes Geist durch uns redet. Dass wir Hausbesuche machen, Gespräche führen, in der Sicherheit, als ob wir im Namen Gottes reden und wir reden nur unseren eigenen Gedanken. Das Wunder geschieht dort, wo wir in diese Kampffront in unserer Welt hineingerissen sind, wo Menschen mit ihrem ganzen Trotz darauf pochen und sagen, nein, die sichtbare Welt ist meines Lebens Erfüllung und ich lebe nach meinem Gutdünken. Und wir in der Liebe eines Lammes ihnen gegenüber sagen, was uns das Leben mit Jesus bedeutet. Und dann geschieht das, dass in dieser völligen Schwachheit Gottes Geist redet. Beim Gemeindetag hatte ich Gelegenheit, mit ein paar Journalisten zu reden, und sie sagten, es sei ja auffallend, wie viele junge Menschen da sind. Ich fragte sie, wie sie das wohl deuten. Dann sagte einer, naja, das ist ganz einfach, man wählt auch heute wieder Strauß, das ist ein Rechtsstrahl. Dann sagte ich, wissen Sie, diese jungen Leute haben sich schon vor Jahren gesammelt, als man noch Willy Brandt wählte. Das hat keinen politischen Hintergrund, sondern das ist das Geheimnis gewesen, dass, aber ich, jetzt kommt das, was man nicht einem anderen Menschen erklären kann, dass hier und da im Lande, so wie wir es erlebt haben, Menschen sich geschart haben um die Bibel im Gebet und Gott plötzlich durch diese kleinen Gruppen geredet hat und sie bestätigt hat. Und wenn uns Gott das noch einmal schenkt, einen Aufbruch in unseren Kirchen, dann wird es das sein, dass wir hier uns vom Geist Gottes fühlen lassen. Es ist meine große Sorge, ob wir mit dem Heiligen Geist begabt sind. Wenn unsere jungen Leute sich jetzt rüsten für diese Jugendevangelisation auf dem Schillerplatz, ob darüber gebetet wird, dass Gottes Geist zu Menschen redet. Es war mir die größte Freude, wie ich hörte von einem Posaunenchorleiter, der sagte, nach dem Gemeindetag, mein Sohn kam zum Glauben. Darum ging es doch, um nichts anderes, dass ein Mensch das Leben findet, wenn das aus allem heute noch einmal geschehen darf. Und lassen Sie mich noch zum Schluss ein Beispiel nochmal von Festo Kiwenschere erzählen, dass er gerade gestern Abend noch die Frage, wie eigentlich dort in Uganda die Kirche entstand, erzählte. Er berichtete, dass das ganz kleine Christengruppen waren und vor allem am Königshofe. Der König hatte damals eine große Schar junger Burschen für seine sexuellen Spielereien am Königshofe und die kamen zum Glauben an Jesus und verweigerten dem König ihren Dienst. Und der König war so erbost, dass er sie zum Tode verurteilen ließ. Und er gab ihnen 24 Stunden Bedenkzeit. Und am Ende der Bedenkzeit wurden die hinausgeführt vor die Stadt und da war das trockene Holz aufgeschichtet. Sie wurden gefragt, ob sie nicht abschwören wollten, dass er ihnen alles vergeben, wenn sie nur dem Glauben an Jesus abschwören würden. Das ist jetzt was 1800, etwa 84 in Uganda. Und dann sagten diese jungen Leute, irdisches Leben gegen ein ewiges Leben einzutauschen, das kann uns nicht verlockend sein. Und die Boten gingen zum König und er gab den Befehl, man soll ihnen nun die Hände abhacken und dann verbrennen. Man hat ihnen die Hände abgehackt. Ein junger 11-Jähriger bat noch darum, man bräuchte ihm nicht die Hände abhacken. Er würde auch im Feuer aushalten. Und dann sangen sie ein Lied des Glaubens und der Freude, bei Jesus das Leben zu haben. Und Festo Kiwenschere sagte, in dieser Nacht haben sich noch 40 der dabeistehenden Heiden dort vor der Hauptstadt Ugandas taufen lassen, die so davon bewegt waren, dass es Leben gibt, das man eintauschen kann gegen die ganzen Schätze der Welt. Und wenn uns das Jesus noch einmal schenken würde, dass wir entdecken als Christen, wir haben unserer Welt, unseren Menschen einen Auftrag zu bringen. Und wir brennen dafür. Wir haben viele Aufgaben, aber das Wichtigste bleibt uns das, dass unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Schulkameraden doch auch diese Freude einmal erleben, was es heißt, in Ewigkeit geborgen zu sein, Vergebung der Sünden zu haben, angenommen zu sein von ihm. Es geht nicht darum, was wir organisieren und strukturieren, so sehr wir damit beschäftigt sind. Wenn uns nur dieses Wichtigste deutlich wird, dass der Geist Gottes durch uns reden kann und Menschen das Leben finden. Amen. Wir wollen noch von dem Lied Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 496, Vers 5 und 6 singen. beten. Herr Jesus Christus, deine Liebe umfasst alle Menschen dieser Welt. Du bist für alle gestorben. Und wir gehen so oft an den Menschen um uns her vorbei. Und wir verkennen ihre tiefste Not. Und wir sagen ihnen das nicht, was sie heilen kann. Herr, wie viele Menschen müssen uns anklagen, dass wir ihnen nicht zum wahren Leben verhelfen? Und wie oft streiten wir um Äußerlichkeiten? Wie oft zanken wir uns um unsere Ehre? Wo du doch uns allein aufgetragen hast, Zeugen deiner Liebe zu sein, um allein Menschen das zu bestätigen, dass du Leben gibst, lohnendes Leben. Und so wollen wir jetzt bitten für die Menschen, zu denen du uns sendest, Menschen in der Angst, in der Verzweiflung, überarbeitet und müde, sinnlos oft und leer, gib du uns die richtigen Worte in den Mund, dass wir reden können, auch wenn wir angegriffen werden, so, dass dein Geist Menschen überführen kann und ihnen gewiss macht, dass du allein Frieden und Leben und Freude bringst. Wir bitten dich auch für dein großes Werk der Mission, für alle Liebesdienste, die in deinem Namen geschehen, überall in der Welt. Lass auch dadurch Menschen erfahren, dass du alles neu machen kannst. Herr, wir danken dir, dass du uns hineinstellst in eine weltweite Gemeinschaft. Bewahre uns davor, dass wir dein Wort verdrehen und verfälschen und den Menschen anpassen. Lass uns immer das größer werden, was du uns aufträgst, Zeugen deines Wortes vom Leben zu sein. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vom Lied Sonne der Gerechtigkeit 218 singen wir noch den Vers 5 und 6. Heute Mittag habe ich noch einmal diese kurze Andacht beim Bärenschlüssel zu halten um 15 Uhr. Wer Spaß hat, ich lade ihn ein zum Spaziergang. Wir gehen diesmal 14:45 los an diesem Parkplatz Forsthaus 1. Das ist nach dem Scherbellino oben. Die Straße geradeaus direkt drauf zuführt. Da verzweigt sie sich links zum Schatten hinunter zu dem Rundell und rechts zur Solitude. Die Abzweigung nach Bodenang müssen Sie herausfahren, dann kommen Sie gleich an diesen Parkplatz. Dort ist ein Forsthaus, wenn man unter der Straße durchgeht. Dort treffen wir uns 14:45, wer mit hinausgehen will. Wir wollen schon 14:45 draußen sein und mit den jungen Leuten ein paar Lieder singen, dass sich die Leute dort sammeln. Morgen Abend haben wir einen Mitarbeiterabend. Das ist ja bei uns so, dass wir alle einladen, die mit unsere Arbeit tragen wollen. Wir freuen uns, wenn Sie also dabei sein können, auch über die örtlichen Grenzen unserer Parochie hinaus, um 20 Uhr im unteren Saal des Gemeindehauses. Wir wollen schon unsere Gemeindearbeit vom Herbst vorbesprechen, wo wir dort die Schwerpunkte setzen. Am Dienstagabend um 20 Uhr haben wir Bibeltraining, nach vierwöchentlicher Pause nun wieder zum ersten Mal. Und am Nachmittag um 15 Uhr haben wir unseren Seniorendienstag mit Kaffee, Kuchen. Herr Werner erzählt aus dem Leben von dem Vater Künzel, dem Vater der armenischen Waisenkinder. Unser Opfer ist heute für das Auto von Herrn Dr. Kilgus bestimmt. Ich habe am Ausgang draußen einen Brief, da können Sie rechts und links ihn mitnehmen, wo Herr Dr. Kilgus nun beschreibt, wo er für seinen Dienst dieses Auto gebraucht. Er hofft es noch diesen Monat zu bekommen, für seinen Dienst einen japanischen Kleinbus, den er bei den großen Entfernungen in Pakistan dringend braucht. Und ich glaube, mit unserem Opfer heute können wir also unseren Teil beitragen. Die beiden anderen Kirchengemeinden tragen das auch noch bei. Und dann wird es also so sein, dass er diesen Monat diesen Wagen schon haben kann. Vielen Dank. Jetzt fehlt mir noch eine Künstlerin. Entschuldigen Sie dafür. Verstorben ist in unserer Gemeinde und bestattet worden Frau Emilie Früh, geborene Hausmann, 66 Jahre, Wächterstraße 8. Und Frau Mathilde Kübler, geborene Geißler, 78 Jahre, Wernhaltenstraße 105. Es wurde bei der Bestattung dort das Wort gesagt: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Und nun sendet sie der Herr hinein in diese Welt, wohl mit dem Wort: Hütet euch vor den Menschen, und doch bringt den Menschen das Leben. Dazu segnet euch der Herr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.